Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich in Deutschland mittlerweile, dass die Leute sich nicht mehr an das Thema rantrauen. Wir brauchen eine aktienbasierte Altersversorgung. Und zwar eine, die sich auch wirklich aktienbasiert eben auch nennen darf. Ich weiß auch gar nicht, ob man so viel Geld in eine Marketingkampagne stecken kann, um hier den Ruf wieder aufzupolieren.
Rente gut, alles gut. Der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge,
über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Annika Schulz.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Annika, du hast doch bestimmt einen Riester-Vertrag.
Nein, da liegst du nicht richtig. Ich habe keinen Riester-Vertrag. Muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich beim DIA angefangen habe, habe ich mich mit dem Thema fast gar nicht beschäftigt, weil das in der medialen Debatte ja nicht gerade gut weggekommen ist.
Das stimmt.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe auch keinen, aber das war jetzt nicht die mediale Debatte bei mir. Ich habe 2002, als die Riester-Rente eingeführt wurde, darüber nachgedacht und mich hat eines gestört. Das war die Tatsache, dass man am Ende immer die Rente nehmen musste. Und das hat mich gestört, weil ich gern selber darüber entscheiden wollte, was ich mit dem Geld mache, was ich angesammelt habe.
Wir haben in der Vergangenheit ja, also als die ja auch schon oft über Riester gesprochen und auch über Reformvorschläge diskutiert, aber so richtig ist ja nichts passiert.
Ja, da hast du recht. Also wir haben, ich glaube, 3 Studien gemacht oder zumindest begleitet. Wir haben in DIA Digital darüber diskutiert. Wir haben selbst viele Vorschläge gemacht, was sich an der Riester-Rente verändern könnte.
Ja.
Und du hast völlig recht, es hat sich bislang nichts verändert.
Ja, nun scheint aber doch ein bisschen Bewegung in die Sache zu kommen. Denn es gibt ja diese Fokusgruppe Altersvorsorge, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Das ist sozusagen von der Regierung ins Leben gerufen worden. Dort sind Vertreter aus Politik, also aus dem Finanzministerium, Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium. Dort sind Vertreter aus den Anbieterverbänden, also vom GdV zum Beispiel, vom Verbraucherschutz und auch von der Wissenschaftsseite. Also da ist so ein gutes Portfolio an Personen, die alle unterschiedliche Interessen haben bei der privaten Altersvorsorge. Und die haben jetzt einen Abschlussbericht gemacht, der fast 132 Seiten. Und der wurde jetzt Ende Juli dem Bundeskabinett vorgelegt. Und ja, was steht da eigentlich so drin, Klaus?
Da stehen eine Menge Vorschläge drin, die ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Und wir werden heute mit einem Experten drüber sprechen, ob deine Hoffnungen berechtigt sind, dass von diesen Vorschlägen etwas umgesetzt wird.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Alberto Del Pozzo, im Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Hallo, schönen guten Tag.
Herzlich willkommen, Alberto. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, haben gemeinsam auch schon Studien aufgelegt und für die Ergebnisse öffentlich gefochten. Deswegen wollte ich vorschlagen, wir bleiben heute mal beim Du. Einverstanden?
Alles andere wäre auch seltsam.
Alberto, lass mich dich kurz vorstellen. Du bist Geschäftsführer des Fintech MyPension. Hast mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, unter anderem bei der Investmentgesellschaft DWS. Dort warst du verantwortlich für die Produktentwicklung von Altersvorsorgelösungen. Zuvor hast du bei der Versicherung Standard Life die Markteinführung fondgebundener Produkte in Deutschland mitbetrieben. Und du suchst, wie du selbst mal so schön gesagt hast, die Pfandformel für die Altersvorsorge und streitest seit Jahren dafür, dass das deutsche Alterssicherungssystem endlich mal ein bisschen aufgeräumt wird, weil du festgestellt hast, selbst die Experten blicken nicht mehr so richtig durch. Habe ich jetzt alles erwähnt, was für dich zutreffend ist?
Eine ziemlich gute Zusammenfassung, ja. Hätte ich besser nicht hinbekommen, ja.
Alberto, gleich musst du mal die Gretchenfrage beantworten. Wie hältst du es mit der Riester-Rente? Hast du eine?
Ja, tatsächlich habe ich eine. Auch meine Frau hat eine von mir verpasst bekommen.
Und bist du zufrieden damit?
Ich glaube, da bin ich kein Einzelfall gerade. Zufrieden natürlich momentan nicht. Ich glaube, wir wissen alle um die Probleme der Riester-Rente und wir wissen alle eben auch, dass gerade auch das letzte Jahr ein sehr schwieriges Jahr für viele Riester-Produkte war, wo wir gesehen haben, dass sowohl Aktienkurse als auch Anleihekurse massiv fallen. Also ich sag mal so, momentan gibt es bessere Möglichkeiten, sein Geld zu investieren.
In der Fokusgruppe Altersvorsorge, über die wir heute sprechen möchten, hat die Riester-Rente eine maßgebliche Rolle mitgespielt. Deswegen meine Frage, Hand aufs Herz, kommt denn du mit den Vorschlägen der Gruppe endlich mal Bewegung in die Riester-Rente?
Also die Vorschläge sind gut. Es gab ja davor auch schon Kommissionen, es gab ja davor auch schon Vorschläge. Gute Vorschläge und ein guter Kommissionsbericht heißt ja leider nicht, dass die Politik auch handelt. Allerdings ist der Druck, glaube ich, mittlerweile so groß, dass wir eigentlich in dem Bereich mittlerweile sehen müssten, dass die Regierung hier sich tatsächlich mal bewegt. Also ich glaube, seit Jahren wartet die Branche, Verbraucherschützer, aber auch natürlich eben auch Kunden händeringend nach der Verbesserung der Riester-Rente. Und das ist jetzt einfach wirklich fällig. Und die Vorschläge, die jetzt auch gemacht wurden, sind auch eine gute Zusammenfassung dessen, was die Branche auch schon seit Jahren fordert.
Kommen wir doch gleich mal zum größten Aufreger in der Fokusgruppe. Dort stand auch der Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag zur Debatte, ob jetzt ein staatlich organisierter Fonds für die Altersvorsorge eingerichtet werden soll. Erleichtert über die Antwort, die die Gruppe dort gibt, Alberto?
Ich glaube, dass die gesamte Branche etwas erleichtert, denn ich glaube, keiner würde gerne mit dem Staat konkurrieren hier als Anbieter. Das ist, denke ich, auch ein relativ unfairer Wettbewerb, der sich dann da ergeben hätte, wenn der Staat einfach grundsätzlich Produkte diktiert und eben auch die Preise diktiert. Da kann, glaube ich, auch kein Marktteilnehmer wirklich mithalten. Also von daher, glaube ich, ist es eine richtige Entscheidung. Aus Sicht eben nicht nur der Marktteilnehmer, sondern auch der Verbraucher. Ich weiß auch nicht wirklich, wo so ein Staatsfonds grundsätzlich besser gewesen wäre als dort, wo der Markt auch schon funktioniert. Wir sehen ja eben auch, dass es in vielen Bereichen auch einen massiven Wettbewerb um Preis gibt und wir mittlerweile auch sehr, sehr kostengünstige ETF-basierte Altersvorsorgelösungen bekommen. Und von da, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung.
Also die Branche war einhellig erfreut darüber, dass es so gekommen ist. Aber man muss vielleicht der Vollständigkeit halber anfügen, die Fokusgruppe hat das nicht zu 100% so beschlossen. Es gab ein Minderheitsvotum in dieser Frage.
Definitiv, klar. Also aus Sicht der Verbraucherschützer, die haben auch wirklich schon seit vielen Jahren für eine wie auch immer geartete Lösung natürlich auch gekämpft. Und aus Sicht der Verbraucherschützer ist es sicherlich auch eine Enttäuschung. Wir haben ja auch einige Ministerien, die hier in dem Bereich sehr aktiv sind und auch da eine klare Position eingenommen haben. Aber generell, denke ich, wurde zwar sehr hart gefochten und das war auch der am heißesten diskutierte Punkt im Rahmen der Kommission. Aber ich glaube, dass das Ergebnis ist richtig. Also wenn man für freien Markt und Wettbewerb ist, dann kann man eigentlich nur diesen Weg gehen.
Gefochten wurde auch heftig um das Thema Garantien. Da habe ich den Eindruck, zeichnet sich, wenn man sich die Vorschläge der Fokusgruppe anschaut, eine Änderung ab. Bringt das die Altersvorsorge voran?
Halleluja, ja. Also ich glaube, da wurde auch nicht so richtig gefochten. Ich glaube, der Kampf ist auch schon lange
ausgebrochen. Es gab da schon einen, der gerne die Garantie gehabt hätte. Ne? Also mir fällt da ein Mitglied der Gruppe ein.
Ja, aber einer ist halt nicht ausgewogen. Ne? Das ist, es gibt immer noch vereinzelte Anbieter, die wirklich, oder auch besser gesagt Marktteilnehmer, die hier wirklich an der Garantie hängen. Aber ehrlicherweise, das Thema ist meines Erachtens auch schon lange durch, also auch bei vielen Endkunden mittlerweile. Und da stellt ja immer, dass die Endkunden so garantielastig sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass es im Bereich der Garantie gar nicht so umkämpft war. Und ja, endlich haben wir auch mal schwarz auf weiß in einem Bericht stehen, dass die Garantien für die Altersvorsorge nicht unbedingt sinnvoll sind.
Was steht denn genau drin in der Fokusgruppe? Sollen die Garantien ganz abgeschafft werden oder geht man da runter von 100% auf 50%? Was steht denn genau drin?
Ja, auch da ist der Bericht natürlich ein bisschen schwammig. Also eine komplette Verbot der Garantien steht natürlich nicht drin. Es steht drin, dass Garantien natürlich hinderlich sind, wenn man renditestark für das Alter vorsorgen möchte. Und in die Richtung gehen natürlich auch die gesamten Aussagen in dem Bericht. Also auch da, der Bericht greift nichts auf, was nicht in der Wissenschaft eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren Konsens ist.
Du hast ja schon durchblicken lassen, dass du von Garantien in der Altersvorsorge nicht so viel hältst. Nur gibt es sicher Verfechter, die gerne eine Garantie hätten, Sparer, die auf Garantien stehen. Ja. Was sagst du denen denn? Wie kannst du denen am besten die Garantie ausreden?
Also ich verstehe immer nicht, warum der Gesetzgeber oder warum immer gefordert wird, dass der Gesetzgeber in bestimmten Produktgattungen eine Garantie vorgibt. Von mir aus kann man eine Garantie als Feature freiwillig mit in einem Produkt mit integrieren, genauso wie es andere Features gibt, die man wählen kann. Aber ich würde von vornherein sagen, ein bestimmtes Altersvorsorgeprodukt ist so sensibel, dass wir da eine Garantie benötigen, das ist kompletter Humbug. Also von daher finde ich es gut, dass man klar gesagt hat in dem Bericht, eine Garantie ist eine extreme Bremse für die Altersvorsorge, die ist extrem renditemindernd. Und ich plädiere einfach dafür, dass man eine Garantie wählbar macht. Es gibt bestimmte Zeitpunkte, wo eine Garantie durchaus Sinn macht, aber ein Produkt von vornherein mit einer Garantie laufen zu lassen, auch mit einer abgesenkten Garantie, halte ich für völlig falsch.
Das war übrigens auch immer unsere Auffassung. Wir haben gesagt, um Gottes Namen, die Garantie kann sein, ja, aber lass den Leuten die Wahlfreiheit, ja, lass sie selber entscheiden. Wer eine unbedingt haben möchte, bekommt sie, aber wer sie nicht haben möchte, kann sie auch abwählen.
Absolut, ne? Und von vornherein das Produkt so einzuengen, dass man sagt, man hat immer eine Garantie mit dabei. Man sieht ja im Endeffekt auch, was bei der Riester-Rente, aber auch bei der betrieblichen Altersversorgung passiert. Dort hat man reihenweise Millionen Kunden haben dort Garantien und schauen in ihre Verträge und wundern sich, warum die Performance so schlecht ist. Und ich glaube, da gibt es auch ein großes Missverständnis. Viele Menschen glauben, die Performance ist so schlecht wegen der Kosten. Das ist so ein bisschen gelernt, auf die Kosten einzudreschen. Viele Leute verstehen nach wie vor nicht, was der renditemindernde Effekt einer Garantie ist. Dass man schlichtweg nicht dabei ist, selbst wenn man denkt, ein fondsgebundenes Produkt zu kaufen. Und hier eben auch die Renditechancen der Aktienmärkte, gerade für die langen Laufzeiten, sich einfach entgehen lässt.
Die Frage geht an unsere Zuhörer, wie halten Sie es denn eigentlich mit der Riester-Rente? Was halten Sie von einer Beitragsgarantie? Schreiben Sie uns doch gerne mal Ihre Meinung ans DIA an info@dia-vorsorge.de. Herr Alberto, in der Fokusgruppe wurde auch ein neues Instrument vorgeschlagen, nämlich ein Altersvorsorgedepot, was auch förderfähig ist. Kannst du das nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist und wie schätzt du das ein? Ist das sinnvoll?
Ja, also sehr spannend. Also in allererster Linie fand ich einen Bericht sehr spannend zu sehen, dass er doch eine relativ klare Handschrift trägt. Also man sieht, dass hier eben auch der BVI mit seinen Vorschlägen doch sehr viel Gehör gefunden hat, dass hier viele Vorschläge eben auch so ein bisschen die Handschrift des BVI tragen, unter anderem eben auch der Vorschlag des Altersvorsorgedepots. Ich finde es ein sehr spannendes Instrument. Ich finde es sehr spannend, dass man hier sich eine Altersvorsorgevariante ausgedacht hat, die wirklich ganz stark mit Aktien verbunden ist. Die Idee ist, dass man umso länger der Vertrag läuft, umso höher dann quasi die Steuerersparnis am Ende ist. Und tendenziell halte ich das für ein gutes Instrument. Allerdings finde ich es, naja, wie soll ich sagen, anstatt mal das System an sich aufzuräumen, wird immer wieder ein neues Produkt an ein bestehendes, nicht effizientes System herangeflanscht. Also ich hätte mir gewünscht, so eine Art Altersvorsorgedepot einzuführen, aber dafür mindestens eins oder zwei Produkte zu streichen. Das macht es nicht besser.
Gut, dass du das selbst gleich gesagt hast. Ich finde die Idee auch nicht schlecht, aber das Dickicht wird natürlich größer damit. Ne? Wir haben ja schon immer beklagt, dass es zu viele Lösungen gibt, zu unterschiedliche Lösungen, die unterschiedlich behandelt werden in der Ansparphase und der Auszahlungsphase. Das wird damit natürlich noch ein Stück undurchsichtiger.
Absolut. Also ich finde, wir sollten die Idee des Altersvorsorgedepots aufgreifen und schauen, wie man vorhandene Lösungen so umbaut, dass sie einem Altersvorsorgedepot näher kommen. Vielleicht führt man auch direkt ein wie auch immer geartetes Altersvorsorgedepot ein. Aber ich finde, man kann es eigentlich nicht so belassen, dass man sagt, wir haben eine Riester-Rente, wir haben die BAV mit 5 Durchführungswegen, wir haben eine Rürup-Rente, wir haben jetzt noch ein Altersvorsorgedepot, noch eine dritte Schicht. Welcher Kunde kann denn da noch unterscheiden? Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich in Deutschland mittlerweile, dass die Leute sich nicht mehr an das Thema rantrauen und dass das Thema so unfassbar komplex ist, dass die Leute sagen, ach, mache ich es lieber nicht. Und das Altersvorsorgedepot ist zwar eine schöne Lösung, auch eine sehr gute Idee. Ich bin gespannt, ob es politisch aufgegriffen wird. Da habe ich so meine Zweifel. Aber letztlich, wenn man es wirklich einführen würde, tut man den Leuten, glaube ich, keinen großen Gefallen.
Die Zweifel teile ich mit dir, weil das ist ja eigentlich eine ganz alte Idee. Hm. Der Investmentverband hatte ja schon in den 90ern mal genau diesen Vorschlag gemacht, den sie jetzt wieder von weit unten nach oben geholt haben. Ja,
damals ja manchmal braucht es eine Weile.
Aber damals hat die Politik überhaupt nicht darauf reagiert. Ja, das ist ganz schnell wieder verschwunden. Insofern wollen wir hoffen, dass die Politik die Idee aufgreift.
Ja, aber zeigt so ein bisschen eben auch den Wandel in dem Denken. Man sieht eben auch, dass momentan Lösungen tatsächlich auch von einem Gesetzgeber präferiert werden, die tendenziell auch eine höhere Aktienquote ermöglichen, die tendenziell mehr Rendite ermöglichen. Man hat wirklich, und das ist wirklich eines der positivsten Aspekte dieses Berichts, man hat erkannt, wir brauchen eine aktienbasierte Altersversorgung. Und zwar eine, die sich auch wirklich aktienbasiert eben auch nennen darf. Und nicht eine, die durch Garantien eben auch verfälscht wird, wo man dann doch wieder nur homöopathische Dosen an Aktien hat.
Einen großen Raum in der Diskussion, wenn wir jetzt mal auf die Riester-Rente zurückkommen, sind ja die Kosten. Das hattest du ja eben auch schon selber angesprochen, dass viele sich irgendwie denken, na, die Kosten sind so hoch, das lohnt für mich gar nicht, das frisst meine ganze Rendite auf. Ist da noch was dran? Du hast das ja irgendwie schon so angedeutet, dass das nicht mehr ganz richtig ist.
Also ich glaube, die Riester-Rente hat so ein bisschen ein Problem gehabt in den letzten Jahren. Da haben sich gefühlt alle drauf eingeschossen und es wurde gar nicht mehr wirklich sinnvoll oder objektiv darüber diskutiert, was an dem Produkt gut und was schlecht ist. Alle Produkte haben Kosten. Alle Produkte, egal was ich kaufe, haben wie auch immer gearteter Abschluss- und Vertriebskosten, Verwaltungskosten und ähnliches. Die Riester-Rente ist in dem Sinne positiv. Sie hat mit dem Produktinformationsblatt ein sehr, sehr transparentes Vehikel, womit man dem Kunden eben auch zeigen kann, wo die Kosten sind. Das haben andere Produkte nicht. Damit kann man auch sehr schnell erkennen, wie teuer so ein Produkt ist. Und es gab schon, ich glaube, im Jahr 2011, 2012 vom DIA selber mal eine Untersuchung, wie teuer denn die Riester-Rente im Vergleich zur BAV ist. Ja. Mhm. Und ich glaube, da hat die Riester-Rente besser als die BAV abgeschlossen. Wir hören aber nirgends, dass die BAV teuer ist. Also ich glaube, die Riester-Rente hat da grundsätzlich ein Imageproblem und da fallen halt einfach die Kosten damit rein. Ich glaube, grundsätzlich sind die Kosten zu hoch im Markt über alle Schichten hinweg. Da ist die Riester-Rente nicht wesentlich teurer oder günstiger als andere. Sie ist sehr viel verwaltungsaufwendiger als beispielsweise eine Basisrente. Also von daher sind vielleicht auch da höhere Kosten gerechtfertigt. Aber ich glaube, grundsätzlich redet man hier an der Riester-Rente sich natürlich, das Produkt ist ein bisschen reif geschlagen. Und immer wenn es mit dem Thema Kosten in Verbindung gebracht wird, dann fällt immer die Riester-Rente, wo man theoretisch andere Produkte da genauso mit reinrechnen müsste.
Die ja unter Umständen nicht billiger sind. Das muss ich mal dazu sagen. Also nicht nur eine Riester-Versicherung hat Kosten, sondern eine ganz normale ungeförderte Lebensversicherung oder Rentenversicherung hat natürlich ebenso Kosten. Das wird häufig unterschlagen in der Diskussion.
Genau, wenn man so will, der Nachteil der Riester-Rente oder auch der Vorteil, wenn man so will, der Kunde kann es erkennen. Wie gesagt, das Produktinformationsblatt ist, denke ich, sehr gut gelungen. Man sieht die Effektivkosten sehr klar, eindeutig. Wir haben ganz klare Richtlinien, wie hier die Effektivkosten gerechnet werden. Und man kann das auch sehr gut miteinander vergleichen. Das geht mit den anderen Schichten nicht. Das Prips ist, denke ich, ein bisschen sperrig. Das liest sich nicht wirklich gut. Und man kann auch ein Prips nicht mit einer PIP vergleichen.
Und ich glaube, das muss man jetzt erklären, was ist Prips? Also wir kennen Prips, aber vielleicht sagst du ein Wort für die Hörer, die das noch nie gehört haben.
Ja, also die Riester-Rente und die Basisrente unterliegen natürlich einer anderen Regulierung, was den Kostenausweis angeht, als beispielsweise ein Produkt der dritten Schicht oder auch einer betrieblichen Altersversorgung, sodass die Kostenausweise bei einer betrieblichen Altersversorgung oder bei einer Drittschichtlösung eine andere ist als bei der Riester-Rente. Und dementsprechend haben wir allein schon auf regulatorischer Seite hier das Problem, dass die beiden Produktinformationsblätter, für die sie eigentlich gedacht sind, nämlich den Vergleich zwischen den Produkten hier gar nicht herangezogen werden können.
Also was ich immer so ein bisschen glaube bei der Riester-Rente ist, da braucht man vor allen Dingen irgendwie mal eine neue Marketingkampagne, weil der Ruf der Riester-Rente ist einfach super schlecht. Und ich glaube, auch wenn jetzt eine Reform kommt, die das wesentlich verbessert, bis das in den Köpfen der Menschen ankommt, also irgendwie muss man da ja auch mal die Kommunikation angehen, wie man über die Riester-Rente überhaupt auch medial berichtet. Was meinst du? Also ich glaube, das ist so auch ein bisschen so mit das Hauptproblem, dass sich Leute nicht für eine Riester-Rente entscheiden. So war es bei mir früher auch, weil ich dann schon von Anfang an dachte, ach, das lohnt doch nicht. So wurde es mir immer gesagt.
Und da haben wir natürlich auch ein ganz großes Problem. Hier wurde, wie ich schon sagte, ein Produkt so ein bisschen krankenhausreif geprügelt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man so viel Geld in eine Marketingkampagne stecken kann, um hier den Ruf wieder aufzupolieren. Also die Vorschläge der Kommission gehen alle in die richtige Richtung. Garantie weg, Vereinfachung der Verwaltung. Diese ganzen Probleme, die mit der Riester-Rente einhergehen, sollen ja ein Stück weit gelöst werden, wenn man dem Bericht dann eben auch folgt. Also von daher sind die Maßnahmen gerade auch für die Riester-Rente gut und richtig. Aber ich befürchte, wenn man einfach die Änderungen macht und das Ding einfach da stehen lässt als Riester-Rente, ist einem nicht geholfen. Ich glaube, da muss sich, und das ist der Punkt, den wir auch immer wieder, wo wir immer wieder hinkommen, man muss das gesamte Drei-Schichten-System reformieren und dann irgendwas Neues schaffen, was genau diese Möglichkeiten bietet, die heute eine Riester-Rente bietet, aber es wirklich anders aufsetzen.
Ein weiterer Vorschlag der Fokusgruppe war die Einrichtung einer digitalen Plattform zum Vergleich von Altersvorsorgeprodukten. Nun gibt es aber doch schon eine Menge von Vergleichsplattformen im Internet. Es gibt Handelsplattformen, wo man vergleichen kann. Brauchen wir noch so eine zusätzliche neue digitale Plattform?
Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange laut zu lachen, weil der Gesetzgeber ist ja schon gescheitert daran, einfache Konten miteinander zu vergleichen. Ja. Ne? Also und so eine Altersvorsorgelösung ist halt nochmal deutlich komplexer als ein einfaches Basiskonto, wenn man so will. Und ist eine schöne Idee. Also es ist ja leider oftmals so, und ich glaube, deswegen sind auch viele überdrüssig, dass einfach von der Politik viele schöne Ideen kommen, wo alle eigentlich wissen, ja, bis das kommt, wenn es überhaupt kommt. Ne? Und deswegen finde ich, ist das so ein Schwachpunkt des Berichtes, wo man einfach sagt, also, schöne neue Welt, wir machen da so eine Vergleichsplattform und alle wissen genau, was sie da tun müssen. Wir wissen alle, dass das nicht kommen wird. Dass der Gesetzgeber da einfach kein guter Marktteilnehmer ist, wenn man so will, der auch keinen großen Anreiz hat, hier eine saubere Plattform zu betreiben. Und ich finde, da hat der bei der Riester-Rente schon vieles richtig gemacht. Die Produktinformationsblätter sind sehr transparent, sind sehr gut nachvollziehbar. Und dort müssen alle Anbieter diese Blätter natürlich eben auch zur Verfügung stellen. Transparenz ist da, auch wenn der Kunde sich jetzt mal zwei, drei Anbieter raussuchen muss, um sich dort die Blätter anzugucken. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Transparenz grundsätzlich schaffen, Regulierung vereinheitlichen und nicht hoffen, dass, wenn ich jetzt eine digitale Plattform vorneweg packe, dass das die Probleme hintenrum in der Regulierung wiederum obsolet machen.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die neuen Vorschläge sind. Was fehlt denn deiner Meinung nach in diesem Abschlussbericht? Oder wurde an alles gedacht?
Naja, nee, also ich befürchte, ich wiederhole mich. Also der Bericht hat viele Punkte aufgegriffen, die, glaube ich, Common Sense sind, sich ja erstaunlicherweise viele Verbände, die sich in der Regel ja miteinander am Markt konkurrieren, eigentlich auch schon seit Jahren einig sind. Also GDV und BVI sind in vielen Punkten schon seit vielen Jahren einig, was die Reform der Riester-Rente angeht. Also von daher ist es schon mal gut, dass es hier eine Art Zusammenfassung der ganzen Punkte gibt, die sinnvoll sind, um das Produkt zu reformieren. Aber ich glaube, an der Stelle hat der Bericht der Fokusgruppe leider ist doch sehr an Mut vermissen lassen, denn eigentlich, das ist der Punkt, Klaus, haben wir auch schon sehr oft besprochen, eigentlich muss man die drei Schichten einfach mal komplett überdenken und muss komplett mal hergehen und sagen, wie stelle ich das System so auf, dass die Leute gar nicht mehr 4, 5, 6, 7 Produkte zur Auswahl haben, sondern von mir aus ein privates, ein betriebliches, da wissen die Leute ganz genau, was sie haben. Sie müssen nicht mehr groß nachdenken. Sie müssen sich innerhalb dieser Produktgattung nur noch darum kümmern, dort den besten Anbieter für sie rauszusuchen und nicht irgendwie komplexe Berechnungen anstellen, was Vorsteuern, Nachsteuern besser oder schlechter für sie ist.
Also diesen großen Wurf, dass das gesamte System überarbeitet und vereinfacht wird, für den wir ja schon seit einiger Zeit gemeinsam plädieren, den werden wir nicht bekommen. Damit müssen wir uns abfinden. Ja. Aber wir bekommen ein paar neue Beratungspflichten, habe ich gelesen. Und zwar soll zum Beginn zum Beispiel der Ansparphase und zum Beginn der Auszahlungsphase der Kunde extra nochmal beraten werden. Was hältst du denn davon?
Ja, ist auch so ein Placebo, ne? Also es wird ja immer so getan, als ob einmal beraten, Provision kassiert und nie wieder weiter gesehen, der Berater, ne? Also in der Regel gibt es ganz viele Berater, die hier einen guten Job machen, die ihren Kunden über die gesamte Laufzeit des Vertrages quasi auch beraten, wo man immer wieder Rückfragen natürlich auch beantwortet, und so zu tun, als ob man jetzt eine Pflicht bräuchte, dass der Kunde auch regelmäßig beraten wird, würde ja suggerieren, dass das nicht der Fall ist, ne? Ich will nicht ausschließen, dass es sicherlich auch vorkommt, ja. Aber ich glaube, wenn es da eine sinnvolle Kundenbeziehung zwischen Berater und Endkunden gibt, wird der Endkunde sowieso heute schon, auch ohne gesetzliche Verpflichtung, vor Rentenbeginn auf den Berater zugehen und sagen, guck mal, ich habe hier unterschiedliche Rentenvarianten, welche sollte ich denn nehmen, ne? Und was würdest du mir denn vorschlagen? Mhm. Ja, also von daher ist es schön, das auf Papier nochmal zu sehen, aber ich glaube, das ist oftmals auch in der heutigen Beratungspraxis schon Standard.
Nun ist es ja die eine Sache, was die Fokusgruppe beschließt und in den Abschlussbericht schreibt. Die andere Sache ist ja, was wird denn politisch umgesetzt? Mhm. Was glaubst du denn, wo gibt es denn da die meisten Mehrheiten für? Was wird wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie in einem Gesetzesentwurf drinstehen?
Ja, ne? Da sind wir wieder bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ne? Also ich glaube mittlerweile, dass der Druck einfach zu groß ist, hier bei der Riester-Rente nichts zu tun. Ja, also ich glaube, da wird irgendetwas passieren müssen, allein schon, weil wir hier 16 Millionen Sparer haben, die nachweislich jedes Jahr einen Jahresbrief bekommen, wo sie halt sehen, dass das nicht wirklich optimal läuft. Die kann man irgendwie nicht mehr länger im Regen stehen lassen. Also ich würde, wenn ich jetzt meinen Chip setzen müsste, würde ich den darauf setzen, dass die Riester-Rente ein Stück weit verbessert aus dem Prozess rauskommt. Wie das dann aussieht, wird sich dann zeigen. Ich glaube, dass das Altersvorsorgedepot durchaus diskutiert wird, dass das Thema auch spannend sein wird, inwieweit da vielleicht irgendwelche Ansatzpunkte vielleicht auch Einklang finden in eine, wie auch immer, geartete neue Riester-Rente. Ich glaube aber nicht, dass es so 1:1 kommen wird. Und ich hoffe generell, dass wir bei dem Thema Garantien und Garantieverpflichtungen wirklich den Weg gehen in der Gesetzgebung, dass die nicht verpflichtend werden, auch nicht in abgesenkter Form. Also auch eine abgesenkte Garantie von 80% halte ich für falsch. Und viele weitere Punkte sind ja ein Stück weit Make-up und nicht wirklich Reform.
Du hast ja schon mehrfach gesagt, dass du lieber aufs Gesamtsystem schauen würdest, also alle drei Säulen betrachten möchtest und das System insgesamt vereinfachen möchtest. Nun haben wir aber die Tatsache, dass es die Fokusgruppe gab, die hat jetzt abgeschlossen, die hat einen Bericht vorgelegt. Gleichzeitig gibt es aber noch eine weitere Gruppe, die betriebliche Altersversorgung sich vornehmen soll. Macht das Sinn, das getrennt zu behandeln?
Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage, natürlich nicht. Ne? Also es ist irgendwie,
ich wollte dir eine gute Vorlage geben.
Ja, es ist irgendwie seltsam zu sagen, ja, wir machen jetzt mal schichtenweise, gehen wir durch, wir gucken uns jetzt mal kleine einzelne Aspekte an. Also klein nicht, ne? Aber wie gesagt, wir benötigen, glaube ich, eine Gesamtreform. Wir benötigen Akzeptanz sowohl in der privaten als auch in der betrieblichen Altersversorgung. Die betriebliche Altersversorgung hat genau das gleiche Problem wie die private Altersversorgung, nämlich die mangelnde Akzeptanz. Wir sehen, dass bei Großunternehmen die Durchdringungsquote der BHV zwar okay ist, dass wir ja auch eine de facto gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers haben, sie anzubieten. Aber wir sehen auch, dass die Quoten in mittleren und kleinen Unternehmen vielleicht so bei 40-45% liegen. Also da haben wir das gleiche Problem, dass wir hier keine wirkliche Verbreitung finden für die Altersversorgung. Und die betriebliche Altersvorsorge hat ja ähnliche Probleme wie die private Altersvorsorge. Viel zu träge Produkte, viel zu viel Garantien. In der betrieblichen kommt noch ein noch mal viel größerer Moloch an Verwaltung mit dazu, sodass der Arbeitgeber ja auch in der Verpflichtung ist, vieles verwaltungstechnisch und auch haftungstechnisch abzudecken. Und da sehen wir ja auch seit Jahren schon, dass das scheitert.
Also wir sind uns da in der Frage völlig einig. Deswegen hätte ich mir die Frage vielleicht auch sparen können. Aber warum macht der Gesetzgeber sowas? Eigentlich müsste doch auch den Politikern der Regierung einleuchten, dass man alles im Zusammenhang sich anschaut. Und dennoch gibt es zwei Arbeitsgruppen. Was meinst du, was ist der Grund dafür gewesen?
Naja, es gab sogar eine dritte Arbeitsgruppe, ne, die sich nur die gesetzliche angeguckt hat. Ne? Also der Grund dafür ist einfach, da habe ich jetzt letztens auch ein Zitat gehört, ne, mit dem Thema Rente oder mit dem Thema Altersvorsorge gewinnt man halt keine Wahlen. Ne? Zumindest nicht.
Ja, verliert sie vielleicht.
Ja. Verliert sie vielleicht sogar, weil man ehrlicherweise natürlich auch sagen muss, gerade wenn man jetzt noch die gesetzliche Rente mit reinnimmt, dass man auch sagen muss, eine Reform ist auch da überfällig. Wir können es uns nicht leisten, jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro Steuerzuschüsse in die gesetzliche zu packen. Und das ist genau wieder der Punkt der unangenehmen Wahrheiten. Ne? Also man müsste hier halt eben auch den Leuten sagen, also ihr müsst mehr privat und betrieblich machen und in der gesetzlichen wird es nicht besser. Und wir schaffen euch aber ein System, wo ihr eben auch in der Lage seid, privat und betrieblich sinnvoll vorzusorgen, weil aus Gesetzlichen wird nicht mehr so viel kommen. Und das sind natürlich Botschaften, die machen sich im Wahlkampf nicht ganz so toll. Es ist immer schöner zu sagen, die Rente ist sicher auch in 50 Jahren noch, obwohl eigentlich kein Wähler, wirklich niemand mehr wirklich glaubt, dass das tatsächlich der Fall ist.
Also das größte Problem, finde ich, in der privaten Altersvorsorge ist, dass man es nicht versteht, dass selbst Experten da nicht richtig durchblicken. Ja. Und wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte jetzt endlich mal was machen, dieser Entschluss, den muss man ja auch erstmal treffen, dann ist man noch vor diesem Dschungel an Angeboten, vor dem man steht. Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, bei der Riester-Rente, ich zahle das und das ein, dann habe ich das und das raus. Das ist ja steuerlich auch eine Berechnung, die kriege ich persönlich gar nicht hin. Was müsste denn da mal passieren, damit man einfach die Vergleichbarkeit von Produkten einfacher gestaltet?
Also so wie es jetzt ist, gar nicht. Also es gibt natürlich mächtige Vergleichsprogramme, die eine Vor- und Nachsteuerberechnung machen. Das Problem ist ja bei einer Berechnung, sie ist immer nur so gut wie die Annahme. Also ich kann richtig gerechnet haben, aber das Ergebnis ist ein ganz anderes, weil meine Annahmen über die nächsten 30 Jahre andere sind. Mhm. Meine Renditeerwartung oder welche anderen Themen ich dann eben auch damit einkalkuliere. Und von daher gibt es für mich eigentlich nur den Weg, einfach die Förderung so stark vereinfachen, dass man eine relativ einfache, gute, nachvollziehbare Förderung hat, die jeder sofort versteht. Weil dann, Annika, stehst du nicht vor dem Problem, dir zu überlegen, was mache ich denn überhaupt, sondern weißt du ganz genau, die XY-Rente, das ist genau das, was für mich richtig ist. Das macht jeder, weil der Gesetzgeber hat das so geschaffen, dass es für mich gut ist. Und dann machst du dir nur noch Gedanken, machst du es bei Anbieter A oder bei Anbieter B. Und solange das nicht aufgehoben ist, wenn wir immer das Problem haben, spare ich meine 100 Euro betrieblich, mache ich es doch lieber privat oder mache ich jetzt dann vielleicht das Altersvorsorgedepot oder da gibt ja mein Arbeitgeber noch was dazu und bringt mir das denn mehr, als wenn ich es privat mache? Und diese Fragen kriegt man nicht aufgelöst.
Genau, dieser Frage sind wir in der gemeinsamen Studie, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, nachgegangen, die den Titel trägt, was für Sparer übrig bleibt, wo wir einfach mal verglichen haben, was in den einzelnen Durchführungswegen und in den einzelnen Sparformen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge am Ende tatsächlich rauskommt. Wenn Sie es interessiert, liebe Zuhörer, dann schauen Sie vorbei auf dia-vorsorge.de. Im Bereich Studien finden Sie auch diese Studie. Und Sie werden da einige Überraschungen erleben, wenn Sie da mal reinschauen.
Absolut, ja. Also wir haben ja auch das ein oder andere Gespräch dann geführt, ne? Weil auch hier genau der Punkt, welche Annahme stopfe ich vorne rein, um zu gucken, welches Ergebnis hinten rauskommt. Aber ich glaube, anhand der Studie lassen sich wirklich zwei, drei Punkte ganz klar sagen. Das System ist zu komplex, das System ist durch die Komplexität zu ineffizient und auch zu unverständlich. Und ich glaube, da dürfte sich eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, die gesamte Branche einig sein.
Alberto, am Ende stellen wir unseren Gästen immer zwei Abschlussfragen. Das wollen wir natürlich auch mit dir so machen. Die erste ist, du wirst der Chef des neu geschaffenen Rentenministeriums. Ui. Was würdest du denn als erstes umsetzen? Wahrscheinlich das System komplett einmal umschmeißen.
Ja, ich befürchte, ich würde nicht wiedergewählt werden. Ne? Ich auf die Gefahr hin, mich jetzt zu wiederholen. Ne? Aber ich würde es wirklich angehen. Ich würde den Mut haben und so sagen, komm, wir streichen jetzt mal alles zusammen, was nötig ist. Alles, was nicht mehr gut ist, kommt weg. Ja, und wir schaffen ein ganz einfaches System zwischen einer gesetzlichen Rente, die sicherlich für viele Menschen eine Basis ist. Auch die gesetzliche Rente muss dringend reformiert werden. Und schauen dann, dass wir auf die gesetzliche eine einfache, sinnvolle private und eine leistungsfähige betriebliche setzen. Punkt. Und das könnte man eigentlich mit einem Kommissionsbericht heute schon machen. Also ich habe mir schon gedacht, wofür brauche ich noch eine Basisrente, wenn zukünftig in der Riester-Rente, laut Kommissionsvorschlag, die Selbstständigen dort auch gefördert werden können. Ja, dann frage ich mich, warum fusioniere ich beide Produkte nicht? Ne? Dann habe ich auf der einen Seite eine sinnvolle Förderung für die Selbstständigen, die halt sehr wenig verdienen. Die haben halt eine zusätzliche Förderung über die Zulagen, weil da der Steuervorteil nicht greift. Und wenn man dann bei der Riester-Rente noch den Steuerhöchstbetrag anpasst und den der Basisrente nimmt, dann könnte man sich da schon jetzt auf Basis des heutigen Kommissionsberichtes ein Produkt sparen. Aber auch da, glaube ich, fehlt so ein bisschen der Mut. Und deswegen, glaube ich, als Chef würde ich einer solchen Rentenbehörde würde ich genau das tun. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich wieder gewählt werden würde.
Gut, dann müsstest du aufs alten Teil gehen. Da würde uns interessieren, wie sorgst du selbst fürs Alter vor? Wir haben schon am Anfang erfahren, eine Riester-Rente hast du. Bist nicht so besonders glücklich damit. Was hast du noch?
Ja, also ich habe ja auch so meine Phasen gehabt. Ne? Also ich war auch mit 18, 19, 20, das war so die Phase der Börsengänge um die 2000er herum. Ne? Da habe ich auch sehr viel mit Aktien, Optionsscheinen und Ähnlichem experimentiert, habe auch viel gelernt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Manchmal lernt man in der Praxis mehr als in der Theorie. Und über die Jahre hinweg bin ich tatsächlich immer langweiliger geworden. Ne? Also tatsächlich habe ich natürlich eine private Rentenversicherung, ein Depot, was ich natürlich auch regelmäßig bespare und ansonsten gar nicht mehr viel anderes. Ich habe gut in dem Sinne natürlich auch eine eigene Immobilie, die man sicherlich auch im Bereich der Altersversorgung mit dazuzählen kann. Aber ansonsten habe ich da tatsächlich keine abgefahrenen Sachen. Also Bitcoin oder Ähnliches wird man bei mir nicht finden.
Alberto, recht vielen Dank für das Gespräch. Wollen wir hoffen, dass ein paar Ideen, die wir hier gehört und besprochen haben, in absehbarer Zeit vielleicht doch mal umgesetzt werden.
Das wäre schön, ja.
Ja, ich denke, der Gesprächsstoff wird uns zu lange nicht ausgehen. Wir sehen uns bestimmt noch mal. Bis dahin, tschüssi.
Vielen Dank.
Annika, jetzt haben wir ja gehört, es geht voran oder vielleicht geht es voran bei der Riester-Rente. Wäre das für dich denn ein Grund, nur doch einen Vertrag abzuschließen?
Ja, also wenn die Garantie tatsächlich ganz wegfällt, dann könnte sich das für mich rechnen. Dann überlege ich vielleicht nochmal, wobei ich mich dann auch wieder überwinden muss, mich da in diesen Dschungel von Vergleichen und so weiter erstmal reinzubegeben. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Projekt, was ich mir vornehme.
Also für mich kommt es zu spät, das ist mal klar. Ne? Ich hätte vielleicht was gemacht, wenn es keine Garantien und keine Vorschrift einer Verrentung gegeben hätte, aber bei mir lohnt sich das nicht mehr.
Ja, schauen wir mal, was nächstes Jahr da umgesetzt wird. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und machen dann bestimmt auch nochmal einen Podcast zu, wenn es da einen neuen Gesetzesentwurf gibt.
Da bin ich mir sicher, dass wir da was dazu machen. Die Ideen werden uns nicht ausgehen. Es waren ja eine ganze Reihe von Vorschlägen drin. Aber für heute soll es das mal gewesen sein.
Ja, wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.